zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, vielen Dank für die Einführung und auch vielen Dank an das Ehepaar Zedler, dass ich hier diesen Vortrag halten darf in diesem Rahmen. In der Renaissance war Italien tonangebend in allen Künsten und das galt auch für den Tanz. Im Barock dagegen wird Frankreich zum Mittelpunkt. Unter Ludwig XIV. Bildet sich ein neuer Tanzstil heraus, der sich in ganz Europa verbreitet. Tanzchoreografien, Theorieschriften und andere zeitgenössische Quellen haben sich zahlreich in Frankreich, England und im deutschsprachigen Raum erhalten und vermitteln uns ein umfassendes Bild von der dortigen Tanzkultur. Anders sieht es dagegen in Italien aus, wo die Quellenlage im Vergleich eher spärlich ist. Und so lag es für mich nah, die Tagebücher und Briefe von Karl Albrechts erster Italienreise auszuwerten. Ich habe ergänzend noch Quellen zu späteren Italienreisen des Kurprinzen herangezogen. Verraten Sie uns etwas darüber, wo und was man getanzt hat? War auch der italienische Tanz inzwischen durch Frankreich beeinflusst oder pflegte man dort noch eine eigenständige Tanzkultur? Neben dem Fokus auf Italien werde ich natürlich aber auch die deutschsprachigen Reisestationen und natürlich auch München in meinen Vortrag einbeziehen. Wenn ich hier von barocker Tanzkultur spreche, dann ist das eine höfische, eine adlige Tanzkultur. Im Bürgertum wird sich das erst noch entwickeln. In keiner anderen Epoche spielt Tanz eine so große und wichtige Rolle wie im Barock. Molière sagte, nichts ist für den Mensch wesentlicher als der Tanz. Tanz diente der Unterhaltung der höfischen Gesellschaft, sowohl auf der Bühne als auch im Ballsaal. Er war aber vor allem integraler Bestandteil der höfischen Selbstdarstellung und der Repräsentation. Wer tanzen konnte, der zeigte, dass er sich auch in anderen Bereichen auf dem gesellschaftlichen Parkett sicher bewegen konnte. Und so gehörte Tanzen neben Reiten und Fechten zu der Grundausbildung eines jeden Adligen. Die Prinzenerziehung fand üblicherweise am Hof statt. Aber wir haben am Freitag ja auch schon gehört, dass es diese sogenannten Ritterakademien oder Adelskollegien gab, wo man seine Söhne hinschicken konnte. Auch Karl Albrecht besuchte 1716 in Italien zwei dieser Kollegien, und zwar in Neapel und in Parma. Er war natürlich nicht als Schüler dort, sondern als Ehrengast, dem die dortigen adligen Schüler vorführten an diesen Tagen, was sie gelernt hatten. Bei seiner Italienreise 1722 wird der Prinz außerdem die Akademie in Siena besichtigen, wo es ebenfalls eine Vorführung für ihn gab. Der Prinz sah unter anderem Vorführungen zu Tanz, Fechten, Voltigieren, Fremdsprachen, militärischen Exerzitien sowie zum Fahnenschwingen. Fahnenschwingen war eher ein italienisches Brauchtum, aber der Rest, was er dort in Italien an den Akademien gesehen hat, das waren eben auch Disziplinen, die einfach zum Bildungskanon eines deutschen Adligen gehörten. Bei der Auflistung in den einzelnen Diarien steht der Tanz an vorderster Stelle. Das war wohl kein Zufall. Karl Albrecht hatte wie allgemein üblich von Kindesbeinen an Tanzunterricht, und zwar mehrmals die Woche. Während des Exils bei Ferdinand Lecomte, in München dann bei Pierre Dubray. Der häufige Tanzunterricht war notwendig, da die Tänze der Zeit technisch hoch anspruchsvoll waren, denn sie bestanden aus komplizierten Schritten und Raumwegen. Wer von Ihnen vielleicht sich im Ballett ein bisschen auskennt, weiß ja vielleicht, dass Barocktanz eben die Wiege des klassischen Ballettes darstellt. Der Tanzmeister lehrte aber nicht nur das Tanzen, sondern auch Körperbeherrschung und die komplexe höfische Etikette. Auf seiner Reise durch Italien konnte der Kurprinz zeigen, dass er all dies perfekt beherrschte. Wo wurde nun im frühen 18. Jahrhundert getanzt? Natürlich denkt man zuerst an Bälle. Aber Tanz war damals auch wesentlicher Bestandteil von Bühnenwerken. Karl Albrecht ging in Italien häufig in die Oper, besuchte daneben aber auch das Sprechtheater. Als Vorgeschmack auf Italien wurde am 13.12. in Innsbruck eine italienische Burlesca aufgeführt, bei der, Zitat, verschiedene Tanzarten untermischt waren. Am Hof von Modena gab es am 16.03. vor dem Ball eine Oper oder eine Komödie. Hier sind sich die Tagebücher nicht einig, vielleicht waren die Schreiber auf unterschiedlichen Festen. Und das Wichtige aber bei diesem Bühnenwerk, das wurde von den Prinzen und Prinzessinnen sowie von zwei Höflingen selbst präsentiert. Weitere Darsteller waren noch dabei, die gesungen und getanzt haben. Dass der Adel selbst auf der Bühne stand, wurde unter Ludwig XIV. Etabliert, der in seinen Hofballetten die Hauptrolle getanzt hat. Das ahmte man an den anderen europäischen Höfen nach, und zwar noch lange, nachdem in Versailles schon längst professionelle Tänzer und Schauspieler die Bühne übernommen hatten. Ja, und wie wir gesehen haben, eben in Modena war das auch noch üblich, dass hier die Prinzen und Prinzessinnen selber das Theaterstück oder die Oper gestaltet haben. Auch am Münchner Hof war es üblich, bei Opern und Schauspielen mitzuwirken. Kurfürst Max Emanuel, der Vater von Karl Albrecht, trat schon mit 6,5 Jahren zum ersten Mal als Tänzer öffentlich auf der Bühne. Und auch seine Söhne haben ihm nachgeeifert, wie man hier an dem Libretto sieht. Das ist ein Ausschnitt aus dem Libretto von einem Componimento Dramatico zum Namenstag Max Emanuels am 12. Oktober 1715, das auch in der italienischen Oper getanzt wurde, und zwar am Ende der einzelnen Akte verraten uns ebenfalls die Libretti. Die vier Diarien berichten uns darüber nichts. Es reichte festzuhalten, dass der Prinz in der Oper war. Dass natürlich in einer Oper gesungen und getanzt wurde, stand außer Frage. Und deshalb musste man das natürlich nicht explizit erwähnen. Umso bemerkenswerter ist das private Reisetagebuch Karl Albrechts, das er geführt hat, als er mit seiner Frau 1737 in Italien war. Er berichtet mehrmals von Opern, die er besucht hat, und äußert sich fachmännisch zum Tanzgeschehen auf der Bühne. So lobte er in Padua eine Tänzerin namens Saint-Georges, dass sie sehr anmutig und auch flink tanzen konnte. Leider frönte sie aber dem italienischen Stil, die Sprünge zu hoch auszuführen. In Venedig äußert er sich wohlwollend über den damals berühmten Tänzer Crossatesta, während die restlichen Tanzdarbietungen aus einem regelrechten Durcheinander bestanden, woran nach Meinung des Prinzen die extravaganten und lächerlichen Sprünge schuld gewesen seien. Also der italienische Tanzstil war gerade was Sprünge angeht wohl etwas eigenwillig. Während die Diarien relativ wenig zum Tanz auf der Bühne sagen, verraten sie uns umso mehr zum Tanz im Ballsaal. Während der 262 Tage dauernden Reise war der Kurprinz nachweislich auf 68 Bällen zu Gast. Aber vermutlich hat er noch viel mehr getanzt, denn wir lesen häufig einfach von sogenannten Gesellschaften. Da steht nicht näher dabei, was man auf dieser Gesellschaft gemacht hat, aber aus anderen Quellen, und ich lese das auch hier zweimal zwischen den Zeilen in den Briefen, bei einer Gesellschaft hat man Konversationen betrieben, man hat Karten gespielt, Musik gemacht und man hat auch gerne getanzt. Also der Tanzanteil war also in der Wirklichkeit noch viel höher als diese 68 Veranstaltungen mit offiziellen Bällen. Ja, und bei so vielen Tanzveranstaltungen, die der Prinz auf seiner Reise besucht hat, kommen natürlich mehrere Fragen auf. Wann hat man getanzt? Wo wurde getanzt? Und wie bzw. was wurde getanzt? Die Bälle, die Karl Albrecht besuchte, waren nicht an bestimmte Tage gebunden, sondern konnten an jeden Tag der Woche stattfinden. Allerdings gab es längere Zeiträume, in denen nicht getanzt wurde. Theoretisch zumindest. Das war nämlich die sogenannte verbotene Zeit, Tempus Feriatum. Und zwar war das die Advents- und die Passionszeit. In der katholischen Kirche waren das Buß- und Fastenzeiten, in denen keine öffentlichen Lustbarkeiten, also auch Bälle, stattfinden durften. Dieses Verbot hat sogar Hochzeiten mit eingeschlossen. Also in der Advents- und der Passionszeit durfte man auch nicht heiraten und entsprechend dann groß feiern. Und das galt aber nicht nur für öffentlichen Rahmen, sondern auch im privaten Rahmen sollte man sich mit den Lustbarkeiten zurücknehmen. Schauen wir mal, was das Tagebuch uns verrät. Karl Albrechts Reise beginnt am Anfang der Adventszeit und führt ihn zunächst nach Innsbruck und Salzburg. In Innsbruck ist er, das muss ich in dem Zusammenhang natürlich betonen, zu Gast beim Erzbischof. Die Tagebücher verraten, dass es dort fast täglich musiktheatralische Aufführungen und Bälle gab. Von Buße und Besinnlichkeit also keine Spur. Anders ist es hingegen in Venedig. Hier wird die verbotene Zeit streng eingehalten. Faschingsdienstag ist die letzte Möglichkeit, Bälle und Opern zu besuchen. Mit Beginn der Fastenzeit ist die Saison dafür erstmal vorbei. Auch im privaten Rahmen wird offensichtlich nicht getanzt, wie aus den Diarien hervorgeht. Karl Albrecht geht stattdessen nun häufiger ins Konzert. Interessanterweise wird das Tanzverbot in den anderen italienischen Städten, in denen der Kurprinz auf dem Weg nach Rom Halt macht, lascher gehandhabt. So finden sich zum Beispiel in Modena und Bologna Hausbälle statt, am 22. März mit immerhin 300 Gästen. Und auch die Oper in Bologna wird bespielt. In der Heiligen Stadt wiederum herrschen strenge Sitten. Papst Clemens XI. Scheint dort das Tanzverbot sogar ausgeweitet zu haben. Denn Santini schreibt in seinem Brief von Karsamstag, also dem letzten Tag der Passionszeit, dass der Marquis Gabrielli ein Fest plant, es aber, Zitat, nicht sicher sei, ob der Papst das Tanzen erlauben wird, wie die Damen es wünschen. Dieses Fest findet am Mittwoch nach Ostern statt, also in der Zeit, wo ja Tanzen wieder erlaubt ist. Ja, hat man dort dann doch noch tanzen dürfen? Nein. Denn 3 Tage später, am 18.04., beklagte sich Karl Albrecht in einem Brief an seinen Vater, dass es keine Bälle in Rom gebe, da der Papst es nicht mag, wenn man tanzt. Erst am 26.04. findet man in den Diarien zum Rombesuch eine Notiz, dass Karl Albrecht an einem kleinen, spontanen Hausball teilnahm. Interessanterweise verhält es sich bei seiner Italienreise 1722 in Rom ganz anders. Ob das an dem neuen Papst Innozenz dem 13. liegt, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht wissen das ja die Historiker unter uns. Jedenfalls gleich am Ostersonntag, so als wolle man das Ende der Fastenzeit feiern, gab es in der Casa Bolognetti einen Ball, bei dem der Kurprinz bis in die frühen Morgenstunden getanzt hat. Bälle fanden immer abends statt. Häufig geht den Bällen ein Abendessen voraus, die Arien vermerken aber auch oft, dass erst nach dem Ball ein Nachtmahl zu sich genommen wurde, dann aber oft zu Hause und nicht mehr beim Gastgeber. Auch besuchte man zuvor gerne die Oper oder eine Schauspielaufführung. In Innsbruck zum Beispiel ging man am 13. Dezember um 17:30 in die Oper, nahm um 22 Uhr das Abendessen ein. Dazu muss man sagen, Opern im Barock haben gerne mal 5 Stunden oder länger gedauert. Ja, dem Abendessen schloss sich dann ein Ball an, der bis etwa 5 Uhr morgens dauerte. Nur 2-mal ist in den Diarien davon die Rede, dass schon am Nachmittag getanzt wurde, aber auch an diesen Tagen gab es dann abends noch mal einen zweiten Ball. Das war in Florenz und in Lucca. Bis auf eine einzige Ausnahme, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, handelt es sich bei den knapp 70 erwähnten Bällen um Hofbälle beziehungsweise Bälle, die von Adligen veranstaltet wurden und dementsprechend eine geschlossene Gesellschaft bildeten mit geladenen Gästen. War Karl Albrecht mehrere Tage in einer Stadt, war er in der Regel in verschiedenen Häusern zu Gast, Denn natürlich war jeder Gastgeber darauf erpicht, solch einen prominenten Gast zu haben. Steigert es doch das eigene Renommee, sagen zu können, auf meinem Ball war der Prinz zu Gast, aber nicht beim Marchese von gegenüber. Dass die jeweiligen Gastgeber, bei denen Karl Albrecht logierte, einen Ball ausrichteten, war fast selbstverständlich. Interessant fand ich in diesem Zusammenhang den Aufenthalt des Prinzen in Livorno, wo man offensichtlich wenig Interesse an der Gesellschaft des Prinzen hatte. Karl Albrecht verbrachte 6 Tage in dieser Stadt und logierte immerhin im Palast des Großherzogs. Jeden der 6 Abende verbrachte er auf einem Ball, und zwar jeden der 6 Abende beim Generalkommandant gegenüber. Das war fast schon eine Kränkung seitens des Adels in Livorno, dass man ihm so wenig Interesse und damit auch Respekt entgegenbrachte. Über viele Bälle gibt es keine Details in den Reisetagebüchern, beziehungsweise sie vermerken einfach nur, es war ein gewöhnlicher, also ein normaler Ball. Bei 4 Bällen aber wird beschrieben, dass sie explizit Karl Albrecht zu Ehren gegeben wurden. In Vicenza, beim Conte Porto, wurden deshalb die Wandleuchter mit dem bayerischen Wappen dekoriert. 2 Tage später in Padua sind die Wände des Treppenhauses und des Ballsaals im Palazzo Comono mit 4 großen bayerischen Wappen behängt. Und das Gleiche gilt auch für einen Ball in Venedig. Während es große Bälle mit durchaus 300 Anwesenden gab, wie man mehrmals im Tagebuch liest, fanden aber auch durchaus kleine Hausbälle statt. So tanzte man beim Herzog von Modena nur zu 8 im engen Kreis der Familie. Auch scheinen die kleinen Bälle oft eher spontan gewesen zu sein. So ließ der Conte Bolognetti kurzfristig Musiker aus der Stadt in sein Landhaus kommen, um dem Prinz und den anwesenden Damen kurzfristig einen einstündigen Tanzabend zu ermöglichen. 3 Bälle möchte ich hier näher beschreiben, da sie in den Augen des Prinzen etwas Besonderes waren, wie wir den Diarien und auch den Briefen entnehmen. Und wir können daran auch sehen, wie aufwendig diese Form der Festkultur betrieben wurde. Dieses Bild haben Sie gestern schon gesehen. Der erste Ball am Faschingsdienstag, von dem ich hier reden möchte, fand am Faschingsdienstag in Venedig statt, und zwar in der Oper San Crisostomo. Von diesem Ball hat ja Frau Zedler gestern schon berichtet. Vor dem Ball gab es eine Opernaufführung, aber die ließ der Kurprinz aus und ging stattdessen in Frauenkleidung ins Kaffeehaus und ins Ridotto. Wir waren ja in der Karnevalszeit. Zum Ball ging der Prinz dagegen unmaskiert. Der Ball begann mit einer fürstlichen Tafel in den Logen, wofür man extra die Seitenwände entfernt hatte, damit man dort eine lange Tafel eben aufstellen konnte. Auf der Bühne, die Bühne war prächtig verziert und beleuchtet. Auf der Bühne war der Musenberg Parnasse zu sehen, auf dem verkleidete Musiker und Sänger eine Serenade erklingen ließen. Nach dem Essen begab man sich in das von Stühlen leergeräumte Parterre, wo der Ball stattfand. Die Logen waren mit unzähligen Zuschauern gefüllt und der Ball ging bis morgens um 6 Uhr. Graf von Preysing beschreibt den Abend als königliches Fest, und auch Karl Albrecht war von der großartigen Atmosphäre sehr angetan. Nicht nur der letzte Abend der Karnevalssaison war etwas Besonderes, sondern auch Karl Albrechts letzter Abend auf italienischem Boden. In Verona, wo er zu Gast bei dem Dichter und Gelehrten Scipione Maffei war, veranstaltete dieser dem Kurprinzen zu Ehren einen Ball im antiken Amphitheater. Links vom Eingang war eine große Bühne errichtet, auf der zunächst eine, Zitat, sehr schöne Komödie präsentiert wurde. Dieser folgte eine Serenade und anschließend erklang auf der Bühne die Musik zum folgenden Ball. Gegenüber der Bühne gab es im Halbkreis überdachte Sitzplätze für die Damen und dazwischen war der Tanzboden errichtet. Die ganze Arena wurde stimmungsvoll beleuchtet. Und die Ränge waren mit über 3000 Zuschauern besetzt, die diesen Ball betrachtet haben. Das Fest endete aber bereits kurz nach Mitternacht, denn man wollte um 5 Uhr dann abreisen nach München zurück. Ja, man sollte meinen, das wäre vielleicht nicht mehr steigerbar, hier die Arena mit 3000 Personen, aber es war steigerbar, denn es war wirklich einzigartig, der Ball am 23. Juli in Genua, denn dieser fand auf dem Meer statt. In dreiwöchiger Arbeit hatte man vor dem Hafen einen schwimmenden Ballsaal errichtet. Dazu wurden 8 Schiffe miteinander vertäut, über deren Decks sich der Tanzboden erstreckte. Dieser war als zehneckiger Saal mit 4 Eingängen und hohen Fenstern gestaltet. An 2 Seiten befanden sich wasserspeiende Tritone und auf der Kuppel des Saales stand eine Neptunstatue. Im Inneren waren die Wände mit weißgrüner Seide verkleidet und die Eingänge mit roten Damastvorhängen versehen. Der Saal wurde von 15 großen Kristalllüstern beleuchtet und unzähligen Wandlichtern. Oben gab es einen Balkon für die Musiker und einen Balkon für die Zuschauer. Unten befanden sich außer dem Ballsaal 4 Räume, in die man sich zurückziehen konnte, beziehungsweise wo die Getränke und Sorbets angerichtet wurden. Die über 300 Gäste wurden mit Gondeln zum schwimmenden Ballsaal gebracht. Mit Karl Albrechts Ankunft begann der Ball, der zunächst 3 Stunden dauerte. Um 23 Uhr wurde der Kurprinz mit etwa 20 Damen und Kavalieren mit Gondeln zu einer nahen Galeere gebracht, wo man das Abendessen einnahm. Anschließend ging es wieder zurück und tanzte bis 4 Uhr morgens. Ich hatte zu Beginn gesagt, dass es unter all den privaten Adelsbällen eine einzige Ausnahme gab. Und zwar war das in Venedig der Ball in der Oper San Crisostomo am Faschingsdienstag, den ich eben erwähnt hatte. Und Frau Zedler ja gestern auch schon. Schon im Gründungsjahr des Opernhauses 1678 etablierte sich der Brauch, im Anschluss an die letzte Opernaufführung der Karnevalssaison diesen Ball zu veranstalten, dem jährlich Zeitungen und Reiseberichte ihre Aufmerksamkeit schenkten, ähnlich wie heute dem Wiener Opernball. Wir haben gestern gehört, dass die beiden Kurprinzen bei dem Ball 1716 im Mittelpunkt standen. Aus meiner Sicht der Tanzforschung ist bei diesem Ball aber etwas anderes relevant. Das Besondere und Einzigartige an diesem Faschingsdienstagball in Chrysostomo war, dass er öffentlich und somit jedem zugänglich war. Man bezahlte Eintritt, der Preis für die Logen stieg, vielleicht wegen der Anwesenheit der beiden Prinzen, auf 16 Ungari. Dass ein Ball öffentlich war, war zu der Zeit keine Selbstverständlichkeit. Bälle waren ausschließlich dem Adel vorbehalten. Aber gerade zu der Zeit, in der Karl Albrecht in Italien weilt, beginnt in dieser Hinsicht ein Umbruch. Im Herbst 1715 eröffneten an der Pariser Oper die sogenannten Ball Public, öffentliche Bälle, die im Gegensatz zu dem Ball in Chrysostomo ganzjährlich stattfanden. Und auch in München gab es erst seit Januar 1716 öffentliche Maskenbälle, wenn auch nur in der Karnevalszeit. Von diesen berichtet Max Emanuel seinem Sohn nach Kiewo, während dieser dort auf das Ende der Quarantäne und den venezianischen Bällen hinfiebert. Aus dem Brief des Vaters erfahren wir, dass die Münchner Maskenbälle 2-mal die Woche im Saal des alten Rathauses stattfanden und dass der Eintritt 1 Florin betrug. Karl Albrechts Brüder, seine Schwestern und die Hofdamen waren bei jedem Ball vor Ort gewesen. Zum Stichwort Maskenball und Maske möchte ich hier ergänzen, dass das Maskentragen in Venedig nicht auf die Zeit des Karnevals damals beschränkt war. Es gab nur wenige Zeiträume im Jahr, wo die Maske nicht getragen wurde. Die Maske als Anonymisierungsmittel war ganz normaler Bestandteil der adligen Kleidungskultur Venedigs. In den Tagebüchern ist darüber hinaus von zwei Bällen an anderen Orten die Rede, wo die Besucher ebenfalls in Maske erschienen, außerhalb der Karnevalszeit, und zwar in Neapel am 8. Mai und bei dem schon erwähnten Ball in der Arena von Verona am 12.8. Und zwar hier, Zitat, Masque selon la coutume du pays, also Masken nach Sitten des Landes wurden dort getragen. Ich möchte nun zu der Frage kommen, wie ein Ball damals ablief und was denn getanzt wurde. Der ganze höfische Alltag war vom Zeremoniell geprägt. Sich zwanglos zu verhalten, war geradezu unmöglich. Das traf auch auf das Tanzen zu. Ich möchte Ihnen drei kurze Szenarien von Bällen aus den Jahren schildern. 29.1. Verona. An der Längsseite des Ballsaals sitzen in 3 bis 4 Reihen die Damen. Vor ihnen stehen die Kavaliere, die sich aber hinknien, wenn der Kurprinz tanzt, damit die Damen besser sehen können. 20.2. Venedig. Man tanzte im Parterre und alle Logen waren mit unzähligen Zuschauern besetzt, die dem Prinzen beim Tanzen zusehen. 22.3. Bologna. 300 Damen und Kavaliere waren beim Ball, um die Großprinzessin und den Kurprinzen zu sehen. Fällt Ihnen etwas auf? Auf den Bällen wird offensichtlich mehr zugeschaut als getanzt. Das bestätigt uns ein Bild eines Balles in Bologna im Jahr der Prinzenreise. Ebenfalls in der Casa Fibia in Bologna die nächste Ballszene. Zwar 21 Jahre später, aber geändert hat sich an dem Bild an sich nichts. Karl Albrecht, der hier mit seiner Gattin tanzt, schildert in seinem Tagebuch von 1737 genau diesen Ballabend, den wir hier abgebildet sehen. Der Zeremonienmeister bittet Karl Albrecht, übrigens auch bei dieser Reise im Inkognito unterwegs, das ist dann später nochmal wichtig, also der Zeremonienmeister bittet Karl Albrecht, den Ball zu eröffnen. Er tanzt mit seiner Gattin. Danach übergibt der Zeremonienmeister Maria Amalia einem polnischen Prinzen, der ebenfalls zu Gast ist, und sie tanzt mit diesem. Und so geht es abwechselnd mit den Damen und Kavalieren, die tanzen sollen. Im Tagebuch steht nicht, die tanzen wollen, sondern die tanzen sollen. Das ist auch wichtig. Bei einem Ball im Palazzo Borghese auf unserer Prinzenreise 1716 soll Karl Albrecht als ranghöchster Anwesender den Tanz mit der Frau des Gastgebers eröffnen. Sie entschuldigt sich aber damit, nicht tanzen zu können, und bittet die Prinzessin aus dem Hause Giustiniani, ihren Platz einzunehmen. Fassen wir zusammen. Erstens, Bälle mit vielen Gästen, von denen die meisten aber nur zusehen und nur wenige tanzen. Zweitens, die wenigen Tänzer werden im Vorfeld offenbar festgelegt. Drittens, zu Beginn werden Tänze für ein Paar getanzt. Graf Preysing, der den Kurprinz und seinen jüngeren Bruder Ferdinand Maria 1722 nach Italien begleitet, erwähnt in seinen damaligen Schreibkalendern, dass die Prinzen Menuette getanzt haben. Viertens, die Tänzer tanzen dem Rang nach. Und bei diesem Tanzen dem Rang nach finde ich es anmerkenswert, dass das Inkognito beim Tanzen offenbar außer Kraft gesetzt wurde. Denn ein Graf Trausnitz hätte wegen seines niedrigeren Ranges nie als erstes getanzt und den Ball nicht eröffnet. Ein adliger Ball unterlag also einem strengen Zeremoniell. In seiner Einleitung zur Zeremonialwissenschaft der großen Herren 1733 bestätigt Rohr diesen Ablauf. Was in den Diarien geschildert wird und auf den Bildern zu sehen war, ist die typische Struktur eines höfischen Balles, eines sogenannten Ball Paré, wie er unter Ludwig XIV. Eingeführt wurde und noch bis ins Rokoko an den Höfen üblich war. Als Max Emanuel 1687 in Venedig war, bestand der Tanz auf dortigen Bällen aus einer Art paarweisen Promenade von Raum zu Raum, bei der man Konversation betrieb. Dies wurde von den französischen und englischen Reisenden dieser Zeit als sehr niveaulos und befremdlich empfunden, da man von zu Hause eine ganz andere, viel anspruchsvollere Art des Tanzens gewohnt war. Aber wie wir jetzt bei der Prinzenreise 1716 sehen, hat auch inzwischen in Italien offensichtlich die französische Tanzkultur Einzug gehalten. Ich hatte ganz zu Beginn bei der Tanzausbildung gesagt, die Tänze waren sehr anspruchsvoll. Um gut Menuett tanzen zu können, brauchte es mehr als ein Jahr Unterricht. Nicht zu vergessen, die Prinzen hatten fast täglich Tanzunterricht. Und wer auf der Tanzfläche unter den Augen der kritischen Zuschauer beim Paartanz versagte, hatte in den Augen des Adels auch gesellschaftlich versagt. Hier gibt es auch sehr drastische Schilderungen eines jungen Adligen am Hof von Versailles, der sich beim Tanz unsäglich vor dem König blamiert und der als Resultat also ja aus Versailles im Prinzip fortgehen muss und auf sein Landhaus geschickt wird, weil er einfach versagt hat. Der Kurprinz von Sachsen, von dessen Begegnung mit Karl Albrecht wir ja gestern gehört haben, der hat auf dem Parkett nicht versagt. Karl Albrecht schreibt an seinen Vater, er, Friedrich August, liebt das Tanzen und es gelingt ihm sehr gut, trotz seiner Figur, die nicht sehr vorteilhaft ist. Nach den erwähnten Menuetten, die man durchaus 1 oder 2 Stunden getanzt hat, was auch nicht anders geht, wenn ja immer nur ein Paar tanzt, wurden auf den höfischen Bällen Contredanse getanzt, entweder nach englischer Art oder französischer Art. 2 Contredanse anglaise haben wir gestern Abend gesehen. Diese Tanzform hatte den großen Vorteil, dass mehrere Personen zusammen tanzen konnten und dass die Tänze auch viel einfacher waren. Das führt auch letztlich dazu, dass den Bürgern, also dass es im Bürgertum dann im Laufe des 18. Jahrhunderts eine Ballkultur geben wird, denn diese einfachen Tänze, die konnte auch jemand tanzen, der eben nicht täglich Tanzunterricht hatte. Und somit wird der Contredanse dann eigentlich ja der Gesellschaftstanz dann für alle Schichten im 18. Jahrhundert werden. Wir haben gestern Abend diese Contredanse mit 3 Paaren gesehen, aber diese Choreografien sind so angelegt, dass theoretisch unendlich viele Paare das tanzen könnten. Also theoretisch hätten gestern Abend hier auch 20 Paare in einer Reihe diesen Tanz tanzen können. Trotz diesem, ja, sag ich mal, fast schon Demokratieverständnis im Tanz, dass hier mehrere Leute gleichzeitig und miteinander getanzt haben, wurde trotzdem streng auf das Zeremoniell beachtet. Denn die Paare waren beim Tanzen hierarchisch nach ihrem Rang in der Gasse aufgestellt. Bei der Vorführung der Akademieschüler in Neapel hatten diese einen Tanz einstudiert, Zitat, in dem sich einer mit dem anderen überkreuzte in Form einer Raute und so künstlerisch das Wappen des bayerischen Hauses repräsentierte. Auch das klingt für mich sehr danach, dass die Tänzer dort eine Art Contredanse, also einen Contredanse vorgeführt haben, weil diese geometrischen Figuren, diese Raumwege, diese Raute, die da beim Tanzen entstanden ist, innerhalb der Gruppe, das scheint typisch zu sein. Das strenge Zeremoniell, das auf den großen Bällen herrschte, gab es vermutlich nicht auf den kleinen Hausbällen oder zumindest in abgeschwächter Form. Bei dem schon erwähnten Ball mit 8 Teilnehmern bei der Herzogsfamilie in Modena findet schon das vorangehende Abendessen formal zwangloser statt, denn man sitzt an der Tafel nicht dem Rang entsprechend, sondern pell-mell, also durcheinander. Und das Diarium sagt, dass der Ball mit einem englischen Tanz, also einem Contredanse anglaise, begann. Das wurde von dem Schreiber sicher aus dem Grund erwähnt, da es von der üblichen Norm abwich, den Ball mit Menuett-Tanzen zu beginnen. Das steife Zeremoniell konnte also durchaus auch einmal durchbrochen werden. Im Tanz galt dies besonders bei Maskenbällen, da durch die Anonymisierung die Ranghierarchie zumindest zum Teil aufgehoben wurde. Die Ranghierarchien wurden auch auf zwei speziellen Formen höfischer Verkleidungsdivertissements aufgehoben bzw. verdreht, bei denen Tanz ebenfalls ein wichtiger Bestandteil war. Das erste war das sogenannte Spiel vom Königreich, das eigentlich zu Beginn des 18. Jahrhunderts schon veraltet war, sich aber am Mainzer und am Münchner Hof weiterhin großer Beliebtheit erfreute. Es wurde traditionell am Dreikönigstag gespielt. Am Tag zuvor wurde per Los unter den Teilnehmern der König bestimmt und aus den anderen wurde der Hofstaat ausgelost. Das heißt, hier wurden per Los der Rang in der Hierarchie einfach vertauscht. Das Spiel begann mit einer Prozession durch den Palast, setzte sich mit einer festlichen Tafel fort und wurde durch einen Ball beendet. Bei all diesen Bestandteilen hielt man sich an das strenge Zeremoniell mit seinen Rangunterschieden, aber der Reiz lag eben daran, dass man die Rollen vertauscht hatte. Auch Karl Albrecht spielte dieses Spiel mit seinem Gefolge am Dreikönigstag, als sie in der Quarantäne festsaßen. Als König wurde hier übrigens der Graf Lodron gezogen. Was Karl Albrecht für eine Rolle zugeteilt bekam, das lesen wir leider in den Diarien nicht. Vermutlich wird aber in Kijevo nur eine Kurzform dieses Königreichsspiels stattgefunden haben, ohne Tanz, denn hier haben ja die Damen gefehlt und das Herren zusammen tanzen ist eigentlich in der Zeit nicht üblich. Das zweite Verkleidungsdivertissement, was sehr beliebt war, war die sogenannte Wirtschaft. Der Prinz nahm an einer solchen am Innsbrucker Hof teil. Hier spielte man ein Wirtshaus nach, bei dem das Herrscherpaar, in unserem Fall Karl Philipp von der Pfalz und seine Gattin, als Wirtsleute die Gäste in einem Wirtshaus empfingen. Daneben gab es Höflinge in den Rollen etwa des Kochs oder der Küchenmagd. Die Rollen der Gäste bei einer ländlichen Wirtschaft dann zum Bauern oder Schäfer, bei einer städtischen Wirtschaft repräsentierten die Gäste dann Handwerksberufe. Also die Rollen der Gäste und auch die Zusammenstellung zu Paaren wurden ausgelost und das beschreibt auch das Diarium. Es wurde eine rustikale Tafel gehalten, man aß laut Rohr, in der Zeremonialwissenschaft lesen wir, dass hier durchaus von Holzgeschirr gespeist wurde und danach gab es Tänze zu Bauernmusik. In Innsbruck dauerte die Wirtschaft mit dem Tanz bis 5 Uhr morgens. Üblicherweise wurden Wirtschaften zum Abschluss des Karnevals gehalten, das hat man auch in München am Hof so praktiziert. In seltenen Fällen und so auch hier beim Kurprinz in Innsbruck diente die Wirtschaft anlässlich eines hohen Besuches zur Ehrung des Gastes. Der Vorteil lag darin, dass man eine entspannte Kommunikationssituation hatte, bei der die höfische Rangordnung weitgehend außer Kraft gesetzt wurde. Ja, zum Schluss möchte ich noch auf die Rückkehr Karl Albrechts nach München kurz eingehen. Er hatte nach seiner Rückkehr in Gedichtform ein Andenken an seine erste Italienreise erhalten. Ich vermute, dass wir beim nächsten Referat dazu das ein oder andere vielleicht hören werden. Ja, in diesem Wettstreit der vornehmsten Städte in Italien wurden sozusagen die Reise-Highlights zusammengefasst. Auch die großartigen Bälle in Venedig, Verona und Genua fehlen hier nicht. Aber nicht nur in poetischer Form erhielt Karl Albrecht ein Andenken an seine erste Italienreise, sondern auch in einer Form, die auf den tanzbegeisterten Prinzen perfekt zugeschnitten war. Zum Neujahrstag 1717 schenkt ihm der Hofchoreograf, Tanzmeister und Kammerdiener des Kurprinzen, Pierre Dubray, den wir hier sehen, einen Band mit 15 Tänzen für die Divertissements und Bälle am Münchner Hof. Darunter sind 4 Tänze, die einen Bezug zu Städten haben, die der Prinz bereist hat in Italien. 2 davon haben wir gestern Abend bewundern können. Dupré schreibt übrigens später auch 4 Tänze, die von ihrem Namen her eine Anspielung auf den Türkenfeldzug Karl Albrechts sind.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.